Deutschlandfunk Kultur. Echtzeit.
Für 10% aller Ehepaare gibt es eigentlich keine Scheidung. Wer katholisch geheiratet hat, für den gilt immer noch, was Gott zusammengeführt hat, darf der Mensch nicht trennen. Oder bis dass der Tod euch scheidet. Und doch existiert so etwas wie die katholische Scheidung. Es ist die Hintertür für diejenigen, die ein zweites Mal kirchlich heiraten wollen. Dafür muss allerdings die erste Ehe für ungültig erklärt werden. Jedes Jahr möchten 1000 vor dem Altar getraute Ehepaare ihre Verbindung auch kirchlich auflösen. Sie gehen dann zu einem Kirchengericht und unterziehen sich einer Prozedur, die uns jetzt Professor Dr. Thomas Schüller erklären kann, Direktor des Instituts für kanonisches Recht in Münster. Hallo, Herr Schüller.
Hallo, Frau Balthasar.
Wer mit dem Katholizismus nicht so viel zu tun hat, der verbindet ja vielleicht aus dem Geschichtsunterricht mit Eheannullierung meistens das, dass die Ehe aufgelöst wird, weil sie nicht vollzogen wurde, es also keinen Sex gab. Ist das immer noch eine gängige Argumentation?
Das ist einer der Verfahren, warum eine gültig geschlossene katholische Ehe aufgelöst werden kann. Also wenn die Ehe tatsächlich nach der Eheschließung nicht mehr geschlechtlich vollzogen wurde und dann scheitert, dann kann allerdings nicht der Bischof, sondern der Papst, also der Heilige Vater selber, diese Ehe auflösen, weil erst mit dem ersten Geschlechtsverkehr nach dem Jawort eine Ehe tatsächlich absolut unauflöslich ist. Das ist eine Entscheidung aus dem frühen Mittelalter von Papst Alexander III., der damit einen Rechtsstreit zwischen zwei Schulen in Bologna und Paris entschieden hat. Und darum ist das eine Möglichkeit, die bis heute gilt. Allerdings, wenn Sie danach fragen, wie viele Fälle in einer großen Diözese wie in Münster, eine Handvoll Fälle pro Jahr, weil das äußerst selten vorkommt. Aber das ist ein Sonderverfahren.
Und wie weist man das nach?
Ja, also als ich mein Gerichtspraktikum machte in meiner Ausbildung, war das meine erste Befragung und das war für mich auch sehr ungewöhnlich. Man fragt die Leute selber, Mann und Frau, Ehemann, Ehefrau. Man fragt Verwandte, man fragt Freunde und Freundinnen. Das waren nämlich die Gesprächspartner, die ich dann zu vernehmen hatte, die dann sagten, ob ich meinen würde, sie hätten unter dem Bett gelegen. Das war für mich als junger Mann eine etwas schwierige Situation. Ja, und manchmal kann man eben auch medizinisch den Nachweis führen. Das betrifft dann immer die Frau. Aber das kommt ja in unseren Kulturkreisen immer seltener vor.
Was sind denn die anderen Gründe, weshalb man so eine Ehe für nichtig erklären kann?
Ja, da gibt es eine ganze Reihe. Es geht also immer, das ist wichtig, nicht um nach der Ehe aufgetretene Probleme zwischen den Ehepartnern, sondern es geht immer um einen Sachverhalt, der zum Zeitpunkt des Jahrwortes in der Kirche vorgelegen haben muss. Und das können zum einen psychische Gründe sein. Denken Sie an Menschen, die keine Nähe ertragen, die soziopathisch sind. Und wenn sich das herausstellt, dass das schon zum Zeitpunkt der Eheschließung vorlag, dann kann man da mit Hilfe auch eines psychologischen Gutachtens diese Ehe für nichtig erklären lassen. Das ist ein Bereich. Ein zweiter Bereich ist, wenn zwei Menschen das Jawort sich geben, aber einer oder beide Vorbehalte, sich innerlich Vorbehalte machen. Ich bringe das klassische Beispiel. Zwei heiraten, leben auch schon 8, 9 Jahre zusammen, heiraten dann kirchlich. Und dann sagt der Mann, ja, ich meine das schon so, ich will die jetzt heiraten, aber für den Fall, dass es schief läuft, behalte ich mir vor, auch eine neue Ehe einzugehen. Wenn er so etwas denkt, setzt er einen Vorbehalt und wenn das nachgewiesen werden kann durch eine Aussage, dann kommt die Eheschließung nicht gültig zustande, weil ein wichtiger Bereich willentlich, zwar für die Leute nicht erkennbar, die in der Kirche sind, aber für ihn erkennbar gesetzt wird und dann kann man so eine Ehe für ungültig erklären. Eine dritte Möglichkeit, wenn Formfehler entstehen, es kommt auch häufiger vor, dass Leute einfach vor einem Kleriker, einem Priester, Diakon oder Bischof heiraten, der gar nicht für sie zuständig ist. Also es gibt ein ganzes Bündel an Motiven und das wird in einem gerichtlichen Verfahren durch Zeugenvernahme, durch Parteienvernahme, durch Gutachten eben versucht zu untersuchen und dann entscheiden drei Richterinnen und Richter, übrigens auch nicht nur Kleriker, sondern die werden hier auch in Münster ausgebildet, gut ausgebildete Frauen und Männer über diesen Sachverhalt.
Ich meine mich daran erinnern zu können, auch aus dem Geschichtsunterricht, dass die Ehe von Napoleon geschieden wurde, weil er keine Kinder hatte. Gibt es das auch, Kinderlosigkeit als Scheidungsgrund?
Nein, das mit der Kinderlosigkeit ist so, wenn eine der beiden Seiten willentlich Nachkommenschaft ausschließt, der andere aber darum nicht weiß und dann sich fragt, warum sie nicht gemeinsam Eltern werden, dann wäre das auch ein Grund, die Ehe zu annullieren, für ungültig zu erklären. Aber die an sich die Kinderlosigkeit, die dann einfach passiert, weil es einfach nicht klappt, das gibt ja da auch die verschiedensten Gründe, das ist kein Grund, eine Ehe für nichtig zu erklären.
Und wenn ich mich jetzt scheiden lassen möchte, wie läuft das konkret ab? Also ist das ähnlich wie bei einer zivilen Scheidung, dass ich da eben mich an ein Gericht wende und eventuell auch einen Verteidiger mitnehmen muss? Wie hat die Kirche das geregelt?
Ja, das ist, unterscheidet sich deutlich von einem zivilen Scheidungsverfahren. Es ist so, dass man sich tatsächlich an das zuständige kirchliche Gericht wenden kann. Und man klagt auch nicht den anderen Partner an und die andere Partnerin. Jetzt kommt nämlich eine Kuriosität, die wenige Leute nur verstehen. Man klagt quasi das Eheband an, ja, und sagt, dieses Eheband ist nie gültig zustande gekommen. Ich möchte das festgestellt wissen.
Das Eheband.
Das Eheband, was ja angenommen wird, das durch ein Jawort entsteht, das wird schriftlich dokumentiert, das ist ein reines Schriftverfahren. Wenn alle Erhebungen vorgenommen sind, wird Aktenschluss verkündet und dann können beide Parteien nochmal schauen. Und dann setzen sich erst die drei erkennenden Richterinnen und Richter zusammen, studieren die Akte und fällen dann ein Urteil. Das geschieht im geschützten Raum der Kirche, ja.
Und wie viele Scheidungen werden dann abgeschmettert und wie viele kommen durch?
Naja, ich kann jetzt nur für den deutschsprachigen Raum sprechen. Sie haben die Zahl eben ja genannt, ungefähr 1000 im Jahr. Man schaut schon in den Beratungsgesprächen, ob es überhaupt Sinn macht, Menschen in so ein Verfahren zu stecken und zu schicken. Wenn man das allerdings dann tut, dann ist eine hohe Erfolgsaussicht. Also ich würde mal sagen, 80-90% der Verfahren gehen dann gut aus. Und das Dritte, was ich noch sagen will, auch die Kosten, ein Scheidungsverfahren staatlich kostet viel Geld. Im kirchlichen Bereich kostet es 150 bis 200 Euro. Und der das auch nicht aufbringen kann, der kriegt diese Kosten ersetzt.
Wie ist das denn, wenn einer sich scheiden lassen möchte und der andere möchte sich jetzt nicht scheiden lassen? Der kann die ganze Sachlage ja ganz anders bewerten und hat ja vielleicht auch religiöse Gründe, dass er sich nicht scheiden lassen möchte, weil er eben daran glaubt, dass das für die Ewigkeit ist. Was passiert denn in solchen Fällen? Wird man dann auch gegen seinen Willen geschieden?
Ja, das kann durchaus passieren. Da sprechen Sie ein ganz gravierendes Problem an, dass tatsächlich in solchen Konstellationen die eine Partei denkt, nee, die Ehe war nie gültig. Und die andere sagt, nein, auch von meinem Glauben habe ich das ernst gemeint. Und ich möchte, dass das auch festgestellt wird, dass die Ehe weiter besteht. Die Frage ist wirklich eine sehr virulente. Das sind dann sehr bedrängende und auch menschlich sehr bewegende Situationen, einem sagen zu müssen, der zutiefst davon überzeugt ist, meine Ehe ist gültig. Nein, kirchenamtlich haben wir gerichtlich festgestellt in einem geordneten Verfahren, deine Ehe ist nicht gültig zustande gekommen. Das ist dann ein Drama. Ja.
Ihre Aussage, die Ehe wird dann für ungültig erklärt. Ist das dann so, als ob die Ehe überhaupt nicht stattgefunden hätte? Also das kann ja auch nach 20 Jahren passieren. Was ist mit Kindern aus dieser Ehe? Was ist mit so rechtlichen Punkten wie Zugewinngemeinschaft und so weiter?
Die Kinder, auch wenn diese Ehe für ungültig erklärt wird, für nichtig erklärt wird, für nicht existent, das ist genau der Punkt. Die Kinder bleiben trotzdem ehelich. Das ist jetzt
wie
klar.
Wie kann das sein?
Ja, das ist, man will den Kindern keinen Nachteil dadurch entstehen lassen. Sie sind ja nach staatlichem Recht auch ehelich, da gibt es ja gar kein Vertun. Das ist für viele Leute vollkommen unverständlich, dass man sagen kann, gerade wenn Kinder geboren worden sind, dass die Kirche dann einfach sagt, nö, diese Ehe ist nie gültig zustande gekommen, die ist rechtlich nicht existent. Und dann sagen die Leute, aber da gibt es doch Kinder, da gibt es doch eine Geschichte, da gibt es doch Realitäten, da gibt es ein Haus, da gibt es materiell entstandene Dinge. Das ist einer der Punkte, die man nur ganz, ganz schwer vermitteln kann. Und da verstehe ich auch die Ratlosigkeit der Menschen, die drauf schauen. Ja.
Tja, warum sind denn überhaupt Katholiken daran interessiert, die Ehe kirchlich aufzulösen, wenn sie eigentlich glauben, dass sie vor Gott und für die Ewigkeit geschlossen worden ist? Geht es da immer um die Zweitverheiratung oder gibt es da auch noch andere Gründe?
Zunächst gibt es religiöse Gründe, dass man einfach im Frieden mit seiner Kirche in einer zweiten, auch kirchlich und rechtlich geordneten Ehe leben will. Denn, und dann kommen wir auf einen wichtigen Punkt zu sprechen, diejenigen, die zwar standesamtlich in einer zweiten Ehe verheiratet sind nach Scheidung, aber nicht kirchlich heiraten können, leben nach der Lehre der Kirche in einer sündigen Beziehung, weil sie nämlich ja noch immer durch das erste Band der ersten Ehe gebunden sind und jede Sexualität mit dem zweiten Partner wird nach der Lehre der Kirche als schwere Sünde begriffen, die zur Folge hat, dass man nicht zu den Sakramenten zugelassen wird, vor allen Dingen nicht zur heiligen Eucharistie, also zur Kommunion. Und für viele Menschen ist das ein großes Problem. Aber ich sage nur einen zweiten Grund, und der ist recht praktisch, dass viele Leute im kirchlichen Dienst stehen. Das heißt, die beiden großen Kirchen sind ja in Deutschland neben dem Staat der größte Arbeitgeber. Und es gibt ein eigenes kirchliches Dienstrecht. Und nicht wenige streben so ein kirchliches Ehenichtigkeitsverfahren an, um nicht arbeitsrechtliche Probleme zu bekommen. Das ist ein zweites wichtiges Motiv, ein solches Verfahren durchzuführen.
Also Geschiedene haben es auch im 21. Jahrhundert immer noch schwer in der Kirche.
Absolut, definitiv.
Das war Professor Thomas Schiller, Direktor des Instituts für kanonisches Recht in Münster. Und er hat uns erklärt, wie man sich als Katholik mit dem Segen der Kirche scheiden lassen kann. Vielen Dank.
Vielen Dank.